es ging ja auch um die Idee, auch Psychose hat was, wo man was verstehen kann. Und nicht nur Serotonin, Noradrenalin im Gehirn. Ne? Hatte man gerade entdeckt, dass es da die Überträgerstoffe gibt und das zählte auf einmal für alles. Sondern es gab ja die andere große Richtung, die sagte, auch da wird gesprochen, auch in der Psychose wird gesprochen. Also wird von den Patientinnen, Patienten aus, wird was mitgeteilt. Und wir können vielleicht die sein, die irgendwo was verstehen auch. Also die nicht nur wirres Zeug, sondern die sagen, ah, da ist das und das passiert vorher oder da kommen die her, das sind die Bruchstücke, was hier erzählt wird. Also was verstehbar ein Stück weit auch zu machen, das ist nicht die ganze Hilfe, aber es ist nicht einfach nur alles unverständlich. So, und ich glaube, das habe ich sehr mitgebracht.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Ich will gleich einsteigen in den zweiten Teil des Gesprächs mit Maria Spahn. Jetzt steige ich hier ganz aus oder gehe nicht mehr zurück, hast du ja eben gesagt, und orientiere mich anders. Wie kam die Orientierung da?
Und zwar im sozialpsychiatrischen Dienst, im Gesundheitsamt, gab es eine Situation, wo ein psychisch kranker Mann, der auch chronisch da schon immer krank aufgetaucht ist, wo es immer Zwischenfälle gab, der zur Leiterin ins Büro kam und ich sag mal, sie angegriffen hat oder ihren Schreibtisch versucht hat, umzuschubsen und umzuschmeißen. Großer Aufruhr, der wurde dann wahrscheinlich eingeliefert. Also es war ein großes Ereignis. Und in der Vorgeschichte, wie ich sie gesehen habe, war es so, dass im Keller des Gesundheitsamtes waren die Büros der Amtsvormünder untergebracht. Die hatten da ihre Büros. Und im ersten Stock oder zweiten Stock waren die Räume des sozialpsychiatrischen Dienstes, Gesundheitsamt. Und im Vorlauf oder wenn dann auch im Team über diese Geschichte gesprochen wurde, wurde mir klar, dass zwischen den Ärzten im sozialpsychiatrischen Dienst und den Vormündern sozusagen locker hin und her gesprochen wurde über diese Patienten, über diesen Patienten. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Er weiß ja nicht, was die alles über ihn gesprochen haben. Und er hatte wohl irgendwas gehört oder gesagt bekommen vom Vormund und war dann total wütend auf die Ärztin vom Amt und ist da hochgestapft und hat dann da Randale gemacht, sage ich jetzt mal dazu.
So und Grenzüberschreitung irgendwie.
Totale Grenzüberschreitung und aus meiner Sicht totale Intransparenz. Also er wusste nicht, denke ich mir so, bei dem Vormund, woher hat er das? Was sagt er jetzt? Und dann habe ich versucht, immer so ein bisschen wieder das Motto, was ich dann hatte, es geht doch nicht. Und dann habe ich versucht, im Team oder auch der Leitung gegenüber das anzusprechen und habe gesagt, das können wir ja nicht so machen, weil die Patienten müssen ja wissen, was über sie, ne? Wer mit wem über was gesprochen hat und einbezogen werden oder das zumindest gesagt bekommen. Woher kommt jetzt die Information? Und da gab es halt so gar kein Ohr dafür. Das war so gar nicht ein Thema, was da hätte weiter besprochen werden können. Ja, das ist ja hier so und ist ja auch gut, wir sind nah dran, wir können uns schnell austauschen. Und das war für mich dann wirklich auch ganz punktuell der Anlass. Habe ich gedacht, nee, ich muss.
Also das wurde nicht gesagt, ne? So von es wegen wurde, als Erklärung. Dann hätte man ja sagen können, ist eine komische Erklärung, aber es wurde nicht erklärt, sondern ist ja ein Ausdruck von Macht haben im Grunde genommen auch und auch nicht von Unüberlegtheit und Unsensibilität.
Nein, sondern genau, also meine Zweifel daran, man müsste das doch dem Patienten erklären, woran man das jetzt hat oder dass man über ihn gesprochen hat oder man müsste vielleicht sogar sagen, wir wollen über sie sprechen, ne? Vormund und Arzt, Ärztin, das fand so überhaupt keine Resonanz, das war so ein unsinniges Vorgehen sozusagen, Vorschlag meinerseits. Und dass der darüber so wütend wurde, in Klammer paranoid. Der ist ja paranoid da hochgestürmt und hat die Ärztin angegriffen. Und ich dachte, hallo, das ist nicht einfach nur paranoid, sondern der versteht nicht oder kriegt nicht gesagt, was hinter den Kulissen hier, wie das gemacht wird, über ihn verhandelt und gesprochen wird. So. Ja, und weil ich merkte, es ist überhaupt nicht beredbar, das ist überhaupt keine Ebene, über die hier gesprochen werden kann. diese Überlegungen. Und dann habe ich auch gedacht, geh hier weg. Also das geht irgendwie nicht.
Aber das ist ja auch nochmal dieses Thema, was wir auch zwischenzeitlich schon mal hatten. Da geht es auf einmal um Diagnosen oder Verhalten in Diagnosen nur zu erklären oder als Symptom von Diagnosen zu erklären, ohne die vielleicht selbstverständliche Aufgebrachtheit, die man durch so ein Verhalten ja auch verstehen könnte.
Ja.
Vielleicht nicht immer in der Heftigkeit, aber erstmal ist man ja darüber ärgerlich und wütend, wenn man das kennt man ja auch von sich selber.
Ja.
Wenn auf einmal, ne? Also, aber da wieder auch der Versuch, das in Diagnosen zu pressen, ist das sowas da auch?
Nee, ich glaube, für mich war hauptsächlich der springende Punkt, der muss doch informiert werden.
Ah, ja, okay.
Der muss doch wissen, mit wem wir über ihn sprechen. Der muss doch sagen, ich habe gestern mit Ihrem Vormund gesprochen und deshalb sage ich heute, Sie brauchen eine Einweisung oder so.
Okay,
ne? Also dieses Transparentmachen, man könnte sagen, diese Mitbestimmung, ne? Also der konnte das nicht mitbestimmen, weil er schon so in Rage war, aber damit er die Wege versteht, wie kommt es denn zu sowas? Und das Stichwort Diagnose und Paranoid, das passt natürlich jederzeit.
Ja, klar. Und das war so ein weiteres Ereignis oder eine weitere Erfahrung bei dir auch, ja, diese Art von Hilfesystem ein bisschen mehr den Rücken zu kehren oder mal nach was anderem zu sehen?
Ja, ich glaube, wenn ich so zurückblicke, auch jetzt angestoßen durch den Podcast, es gab immer wieder so Momente, die auch wirklich so momenthaft waren, wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Da kann ich nicht mitmachen. So. Und wo ich dann relativ abrupt auch Entscheidungen getroffen habe. Oder auch dieser Gedankengang, der klingt jetzt heute ein bisschen, da will ich nicht dazugehören. Ich hatte keine andere Lösung, ich hatte keine anderen, dachte ich, geh lieber da und dahin, das hatte ich nicht, aber ich hatte gedacht, nee, das kann ich nicht mitmachen. Drüber weggehen.
Ja.
Weiter so. Das ging einfach nicht. Wie gesagt, du hast ja jetzt diesen Podcast erwähnt, wo es diesen Begriff gab, moralische Verletzung. Den hatte ich noch nie gehört. Aber es ist so, das ging mir so gegen den Strich, so kann ich nicht arbeiten, so kann man nicht damit umgehen. Das war so ein Ausgangspunkt für eine Aktion, weggehen, aufhören.
Ich erinnere mich immer auch an dieses Gefühl, also ich habe es immer mit dem Begriff der Ungerechtigkeit so beschrieben, gar nicht so Verletztheit, aber so, ich habe so dieses tiefe Ungerechte empfunden, wenn jemand niedergespritzt wurde oder so. Es war so eine Machtdemonstration. Klar, die machte immer auch Angst, aber die andere Seite war auch, das kann nicht der einzige Weg sein und das soll noch Hilfe sein, den man begehen kann. Da muss, ne?
Ja.
Aber das war so, das erinnert mich jetzt jedenfalls daran, so wie du sagst, das kann so nicht sein, das darf so nicht sein und so will ich auch nicht da mitmachen.
Genau. Ja. Ja, Ungerechtigkeit, das hätte ich jetzt für mich nicht so als Denkweise genommen, aber ich hatte so vielleicht so dieses Bild, wie man mit diesen diagnostischen Begriffen so alles machen kann. Man kann dann sagen, der ist paranoid. Und das stimmt auch irgendwie immer. Ne? Man kann aber auch, und das war ja auch in der Klinik schon so ein Hintergrund, den wir als jüngere Professionelle mitgebracht haben, oder was ja auch damals bei Leng und so weiter oder auch in Italien bei diesen Psychiatriebewegungen, es ging ja auch um die Idee, auch Psychose hat was, wo man was verstehen kann und nicht nur Serotonin, Noradrenalin im Gehirn, ne? Hatte man gerade entdeckt, dass es da die Überträgerstoffe gibt und das zählte auf einmal für alles, sondern es gab ja die andere große Richtung, die sagte, auch da wird gesprochen, auch in der Psychose wird gesprochen, also wird von den Patientinnen und Patienten aus, wird was mitgeteilt und wir können vielleicht die sein, die irgendwo was verstehen auch. Also die nicht nur wirres Zeug, sondern die sagen, da ist das und das passiert vorher oder da kommen die her, das sind die Bruchstücke, was hier erzählt wird. Also was verstehbar ein Stück weit auch zu machen, das ist nicht die ganze Hilfe, aber es ist nicht einfach nur alles unverständlich. So, und ich glaube, das habe ich sehr mitgebracht.
Yeah.
Und das ist ja so eine typische Situation von diesem Mann. Ne? Der ist total wütend, der ist dieser Übermacht ausgesetzt, der stürmt da rein und will den Schreibtisch umschmeißen. Da ist ja ganz viel verstehbar drin, vom Ablauf her.
Yeah.
Ne?
Yeah.
Aber der Zettel, der draufkommt, ist, jetzt ist er paranoid, jetzt brauchen wir eine Einweisung, ist auch noch fremdgefährdend. So, ne? Und es bleibt nicht die Ruhe, die Zeit, die Absprache zu sagen, oh, was ist denn vorgefallen? Wir haben ihm nicht gesagt, dass wir über ihn das und das beschlossen hatten und jetzt hat er es plötzlich gehört und so weiter und so weiter. Ist er wütend. Ich glaube, das hat mich sehr begleitet, diese Idee. Es gibt auch, muss auch ein Hören geben, was ist los, was ist eigentlich passiert.
Ja.
Und diese Machtmöglichkeit ärztlicherseits kann alles einen Namen kriegen, der eine bestimmte Behandlung nach sich zieht.
Also naja, wir sprachen ja auch schon drüber, dass es eben oftmals die notwendige Eintrittskarte in Anführungszeichen auch für Hilfen ist, diagnostisch ja, da oder eine Diagnose zu bekommen, ne, oder eine Diagnose zu stellen. Eigentlich für den weiteren Verlauf der Hilfen oftmals völlig unnötig, ne? Aber um so dieses, um sie diese Schublade auch des Bezahlsystems zu bedienen, war und ist das natürlich immer noch eine wichtige. Also man kann ja sagen, ich will dich verstehen, damit ich die richtige Diagnose stellen kann. Oder man kann sagen, ich will dich verstehen, weil ich mit dir ins Gespräch kommen will. Und wir müssen gucken, was gibt es für Lösungen oder für Möglichkeiten. Und manchmal gibt es die nicht, aber oftmals gibt es sie ja auch noch im Gemeinsamen. Ne? Also es ist ja schon wichtig, da auch den anderen, sagen wir mal, diese Wertschätzung zu geben. Ich nehme dich auch ernst in deiner Ausnahmesituation, ne? Aber das ist so jetzt nochmal so ein Erlebnis gewesen oder nochmal im Rückblick in so ein Erlebnis gewesen, wo du sagst, also da wird es jetzt mal Zeit, irgendwie sich anders zu orientieren. Was hast du gemacht dann?
Also ich habe ein bisschen verrückterweise gar nicht so sehr gedacht, ich muss mich anders orientieren, sondern ich habe nur gedacht, ich muss da raus. Ich habe dann sehr konkret direkt gekündigt, also zum baldigsten Zeitpunkt, wollte einfach raus. Und ich habe ja auch schon mal dieses, ich wollte da nicht dazugehören, so, ne? Ja, und dann war es erstmal ein Zustand, wo ich eben nichts wusste, wohin orientiere ich mich. Also ich hatte wirklich nichts. Ich habe dann Arbeitslosengeld gehabt und ich hatte ja diese Honorarstelle in der Erziehungsberatungsstelle im Bergischen. Da bin ich auch immer all die Jahre weiter gewesen, einen Tag in der Woche im Team dabei, habe auch Kinder untersucht. Und da war ich ja insgesamt 35 Jahre durchgehend, von 82 ab. Auch natürlich viele Themen, die da so deutlich wurden. Ja, und dann aber erstaunlicherweise für das Neue, was mir dann begegnet ist, auch 86, eigentlich ein paar Monate später, wenn ich da zurückgucke, habe ich, ich würde mal sagen, in der persönlichen Krisenzeit, habe ich einen kleinen Schnipsel gefunden in der Stadtrevue, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Und da habe ich direkt gedacht, ach, das mache ich. Da gehe ich hin. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, hatte das auch noch nie gehört vorher und bin dahin, Herbst 86. Und das war ein Kurs in Ehrenfeld, ich glaube in der Schulturnhalle, wo Frauen da alle hinkamen, vielleicht 15 Frauen ungefähr und eine Trainerin, mit der ich nachher viele Jahre auch zusammengearbeitet habe als Trainerin. Und die macht den Kurs für uns, 2 Stunden oder so. Frauen kommen zusammen, Frauen lernen in irgendwie zu boxen, zu treten, zu rennen, zu schreien, sich zu verteidigen. Das war dieser Kurs. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch gesprochen haben, ob da auch was erklärt wurde, das kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß nur, dass wir durch diese Halle gerannt sind und es auch sehr lustig war zum Teil. Und das war so der Anfang für mich von was Neuem. Und es ging dann so weiter, dass die Trainerin, Gabi Naumann, kann ich ja sagen, wer das ist, dass sie mich dann so mitgeschleift hat. Die hat nämlich zu der Zeit schon Kampfsport trainiert. In Ehrenfeld gab es eine Kampfsportschule, auch mit Frauen als Trainerin, aber auch mit Männern. Eine Kung-Fu-Jiu-Jitsu-Schule. Und dann sagt die immer, komm doch mal mit, komm doch mal mit. Und dann bin ich da mit. Ich meine, ich war schon Mitte 30, aber bin da mit hin und habe dann angefangen, Kampfsport zu trainieren. Und es gab damals sogenannte Sommercamps. Und zwar in Holland, in den Niederlanden, gab es im Sommer ein, zwei oder manchmal drei Camps. Und die hießen FIST, Feminist International Summer Training. Dazu wurde eingeladen, da konnten wir auch hinfahren. Und da kamen aus verschiedensten Ländern, also sicher aus vielleicht 10 Ländern oder noch mehr, es waren reine Frauencamps, kamen Trainerinnen hin, die ihrerseits schon lange Kampfkünste trainiert hatten. Und wie sie uns erzählt haben, hatten die ja größtenteils, oder eigentlich alle haben in Männerkampfkunstschulen trainiert. Und da hatte sich so eine Szene herausgebildet, dass eben Frauen auch Prüfungen und hohe Gürtel hatten und schon mehrere Schwarzgurtprüfungen hatten. Und die sich dann aufgemacht haben, diese Frauencamps zu organisieren. Und die Hauptrichtung kamen die Frauen aus USA. Mhm. Und die haben die Niederländerin, die Holländerin, haben die auch da eingeflogen und haben das alles organisiert. 150 Frauen kamen zusammen und wie gesagt, da vielleicht 20 Trainerinnen. Und wir hatten Lust, dieses Kämpfen und Trainieren zu machen. Und da gab es dann auch einen sehr besonderes Erlebnis. Ich meine, das war 87 dann auf dem Sommercamp, dass nämlich auch manchmal so Abendveranstaltungen waren, informative, wie auch immer. Und es gab eine Abendveranstaltung, wo vorne an so einem Tisch saßen vielleicht 5 Frauen. Der ganze Raum war voll, vielleicht 80, 90 Frauen. Und diese 5 da vorne, die haben einen Informationsabend gemacht zum Thema Missbrauch. Die haben erzählt und aufgeklärt, was ist denn eigentlich sexueller Missbrauch? Und die nannten sich Survivors, also Überlebende. Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das damals alles so genau kapiert habe, die kamen schon aus Gruppen und aus Bewegungen, wo die schon speziell aus USA dieses Bewusstsein mitgebracht haben. Wir analysieren, was ist eigentlich Gewalt gegen Frauen? Was ist eigentlich, wie passiert eigentlich sexueller Missbrauch auch an Kindern? Und haben dann so richtig erzählt, wie das eigentlich passiert. Und haben, ich weiß noch genau, dass ich da wirklich mit offenen Ohren zum ersten Mal gehört habe, das passiert in nahen Beziehungen. Also wir haben ja Kampf trainiert, wir haben ja Treten, Boxen, Jiu-Jitsu, was weiß ich trainiert und Selbstverteidigung. Und dann kamen die und haben sozusagen aufgeklärt, was passiert eigentlich in Übergriffssituationen, was passiert eigentlich in Gewaltsituationen. Und es ist nicht der dunkle Mann, der aus dem Busch springt primär, sondern das ist in nahen Beziehungen. Und ich kann mich da noch ganz wörtlich dran erinnern, es ist sehr häufig heraus aus sozusagen guten Beziehungen. Also wenn Kinder Missbrauch erleben, ist es oft so, dass sie die Menschen gut kennen und dass die, die das machen, dass die gute Beziehungen aufbauen mit den Kindern. Dass sie die nicht überfallen primär, sondern dass die gute Beziehungen aufbauen und aus denen heraus diese Übergriffe passieren. Mhm. Das kann man sich ja heute, wo das Gespräch auch sehr breit darüber schon ist, bis zum unabhängigen Bundesbeauftragten und so weiter und den ganzen kirchlichen Skandalen. Damals war das wirklich was ganz Neues, das zu hören.
Ja.
Es gab da auch noch keine Öffentlichkeit, noch keine öffentliche Diskussion. Und das heißt für das Thema Selbstverteidigung, das wurde ja dann auch so entwickelt, dass wenn Frauen lernen, sich zu wehren, dass es nicht primär darum geht, Boxen und Treten zu lernen, auch vielleicht, aber dass es in erster Linie darum geht, Gefahrensituationen und Gewaltsituationen überhaupt zu erkennen. Wie passiert das denn? Wo bin ich denn gefährdet? Also Frauen lernen, du darfst nicht abends rausgehen, aber die Information besteht darin, auch zu Hause kann dir Gewalt passieren oder kann den Kindern Gewalt passieren, da wo du dich vielleicht meinst, sicher zu fühlen. Das ist ja ein Riesenumdenken, sodass eigentlich die Grundidee ist, bei Selbstverteidigung, um Frauen zu, ich sag mal, mehr zu ermächtigen, sich wehren zu, sich verteidigen zu können, muss das zusammenkommen. Also einmal, was kann ich körperlich machen in einem gegebenen Fall oder im Notfall, aber das ist nur ein kleiner Teil, sondern wie kann ich erkennen, dass meine Grenzen hier gefährdet sind? Wie kann ich erkennen, dass ich hier in Gefahr bin?
Oder, ja, ja. Ne? Du hast das ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber du hast das ja auch später dann, als du selber da auch noch mehr eingestiegen bist, ja auch mit Mädchen, Frauen mit Behinderungen gemacht.
Ja.
Das würde mich nochmal so interessieren, wenn es jetzt da reinpasst, weil das, glaube ich, ja nochmal eine besondere Herausforderung ist, oder?
Ja. Ja, also nach diesen Sommercamps, nach diesen Ereignissen fing das dann so langsam an, ich sag mal zu Hause, dass wir auch vermehrt Kurse angeboten haben oder von Frauengruppen gefragt wurden, könnt ihr das nicht auch mit uns machen? Das war aber so war ein bisschen wie so eine kleine Untergrundrevolution. Ich weiß noch, riefen Frauen aus Bonn an, sagt, könnt ihr nicht auch das mit uns machen? Und wir sagen, ja, aber wir haben das doch auch noch nicht so richtig gelernt. Ja, aber ihr wisst doch schon mehr als wir, kommt doch her, macht das mit uns so. Ne? Naja, und unter diesen Trainerinnen in Holland war eine Frau, Lydia Seidel, die selber ursprünglich auch Psychologin war oder ist und die eine Querschnittslähmung hatte und im Rollstuhl saß und die aber auch Trainerin war. Karate-Trainerin. Und über die haben wir immer mehr erfahren, die machte Selbstverteidigung, Selbstbehauptung für Frauen mit Behinderung. Hat die damals schon Projekte gemacht, Kurse gemacht. Und bei ihr haben wir als Assistentin geholfen. Und die hat dann, also ich hatte natürlich eine große Respekt davor, wie kann ich für Frauen mit Behinderung Kurse machen. Und die hat uns aber total ermutigt. Die hat gesagt, mach das, weil es gibt gar nichts. Und ihr seid hier bei uns, ihr seid gut angebunden, macht das. Und so haben wir dann angefangen, Kurse für Frauen und auch für Mädchen mit Behinderungen zu geben. Und fragst danach, kann man sich das da überhaupt vorstellen? Ne? Es ist ja vielleicht entgegen der Vorstellung so, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen besonders viel Übergriffigkeit erleben. Mhm. Also in ihrem ganz normalen Leben. Pflegesituationen oder auch abhängiger sein noch in der Familie oder in sonstigen Strukturen. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, das erstmal zu kapieren, dass die noch viel mehr im Schnitt gesehen ausgeliefert sind in Situationen, wo es schwierig ist, die eigenen Grenzen zu behaupten oder sich zu schützen. Mhm. Und auf der anderen Seite, das hat Lydia sehr vertreten, immer zu gucken, was geht, was kann ich machen. Das ist ja so der Hauptblickpunkt. Also nicht, was kann ich alles nicht, wie oft geguckt wird, sondern was kann ich denn machen?
Mhm. Ja, ja,
was kann ich auch im Rollstuhl machen? Was kann ich auch mit meinen Blicken machen, mit meiner Stimme? Mhm. Also letztendlich, wenn ich überzeugt bin, ich bin das wert, für mich einzutreten. Und ich bin das wert, auch mal Rabatz zu machen und nicht nur irgendwas zuzustimmen. Dann kann vieles auftauchen, was ich machen kann. Oder wo kriege ich auch Unterstützung? Das ist natürlich bei Selbstverteidigung auch ein Riesenpunkt. Hilfe holen und weiter erzählen, was passiert und so weiter. Und es gab, vielleicht kann ich das noch kurz sagen, es gab tatsächlich so 88, 89, für ein paar Jahre gab es auch von Land aus Förderprogramme. Selbstbehauptungskurse an Schulen wurden finanziell unterstützt und speziell auch an Förderschulen. Es war wirklich ein paar Jahre lang mal ein ganz, ganz gutes Programm, wo die Schulen Anträge stellen konnten. Und die Kurse sind eigentlich immer, ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber es hat immer auch mit Aufklärung zu tun. Und wir haben immer, wenn wir solche Kurse machten an den Förderschulen, haben wir immer auch Aufklärungsteil für die begleitenden Lehrerinnen gemacht, dass die auch nochmal einen anderen Blick auf die Situation nehmen konnten und verstanden, machen wir eigentlich mit den Mädchen. Wir haben die auch einbezogen, ne? Weil die waren ja nachher weiter mit den Mädchen da, wenn der Kurs vorbei war. Die müssen das ja weitertragen und die unterstützen und auf deren Grenzen mit achten und so weiter.
Also dieses Thema, ich will einfach nochmal eine Möglichkeit geben über dieses Thema Missbrauch, was ja auch in einem größeren...
Oder Gewalt.
Und Gewalt, was ja über einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang auch sehr tabuisiert noch zu der Zeit und auch... Literatur dazu, hast du mal erzählt, so gut wie kaum oder gar nicht oder anfing erst zu geben. Diesen Einklang mit diesem Thema würde ich gerne noch mal ein bisschen dich da befragen.
Also dieser, ich nenne das jetzt mal Ausstieg als Ärztin, Psychiaterin, noch nicht ganz Psychiaterin, aber dann doch, das war ja 86. Wie gesagt, in der Beratungsstelle war ich trotzdem noch einmal die Woche. Aber ich habe tatsächlich, wenn ich das zurückdenke, wirklich 10 Jahre lang mit dieser Identität mich selbst so empfunden, ich bin ausgestiegen. Ich bin jetzt ich bin Selbstverteidigungstrainerin und ich habe das dann erweitert, auch zum Beispiel Teamfortbildungen zu dem Thema zu machen, auch für Einrichtungen. Ich weiß noch, die allererste Einrichtung war in der Eifel ein Wohnheim für psychiatrisierte Menschen, wo ein Team, ich weiß gar nicht, wie die auf mich gekommen sind, angefragt haben, wir hatten hier einen Übergriff von einem Bewohner gegen einen Mitarbeiter. Also so eine Kampfsituation, sage ich jetzt mal. Und die haben angefragt, genau dazu Fortbildung haben zu wollen. Also so nach dem Motto, wie können wir uns schützen, wenn unsere Bewohner irgendwie angreifen. Da bin ich hin und habe mit denen Fortbildung gemacht. Also man kann auch vielleicht sagen, so überhaupt so Situationen zu verstehen, deeskalierend zu sein, was brauchen wir für Schutz und so weiter und so weiter. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, da kommt jetzt was zusammen. 10 Jahre Selbstverteidigung und jetzt eine Anfrage aus einem psychiatrischen Wohnheim. Ja, ja. Und ich kann als Psychiaterin und Selbstverteidigungstrainerin denen eine gute Fortbildung machen. Ja, das war so ein Glücksmoment für mich in dem Moment. Oder so erstaunt auch. Ne? Aber eigentlich habe ich 10 Jahre gedacht, ich bin raus. Ich bin raus aus der Psychiatrie oder aus der, nicht aus der Psychiatrie, aber aus dieser Funktion, Rolle, Berufsbild. Und dann fing ich langsam an, und da habe ich mich auch wirklich als mit diesem anderen Thema einfach sozusagen rundum beschäftigt. Und dann fing ich langsam an zu denken, das hängt zusammen. Das hängt doch alles zusammen.
Ja. Ne?
Also ich habe als Ärztin da drin auch eine Funktion. Und ich habe ja im Laufe dieser Jahre, gab es ja immer mehr Informationen, wissenschaftliche Ausarbeitung dieses Thema, dieses Themas Gewaltfolgen, Traumafolgen.
Ja.
Da kamen ja die ersten ganz wichtigen Bücher raus, posttraumatische Belastungsstörungen. Und da habe ich mich, waren wir natürlich, oder ich auch speziell, war natürlich sehr froh, diesen Hintergrund auch zu kriegen und zu merken, klar, das hat total viel mit Psychiatrie zu tun. Also auch für die Frauen Selbstverteidigung zu Kurs zu kriegen, ist auch heilsam, sehr heilsam.
Ja. Ja.
Also wie oft habe ich im Kurs zum Beispiel, dass eine Frau zu mir sagte, also in den Kursen ging es ja auch um körperliches Wehren, aber es ging ja sehr viel auch, was ich eben sagte, darum oder geht darum, zu verstehen, wie passieren eigentlich Übergriffe? Wie kann ich das erkennen? Was sind die Situationen? Was sind die Verhältnisse? Also Aufklärung auch. Ne? Und zum Beispiel auch quälen sich ja viele Frauen damit, ja, ich habe dann Angst, als was Negatives. Und wenn wir im Kurs sagen, nein, stopp, Angst ist ja gut. Angst heißt ja, ich kann mich hier umgucken, irgendwas stört mich, irgendwas ist gerade nicht gut für mich oder so. Also alles diese, oder zu sagen, ja, wenn mir sowas passiert, dann bin ich ja wie erstarrt, bin ich ja schockiert, das ist ja schlecht. Und dann zu sagen, nein, das ist nicht schlecht, das ist natürlich, dass man erstmal schockiert ist. Und Selbstverteidigung könnte heißen, wie komme ich jetzt wieder raus aus dem Schockiertsein? Was kann ich jetzt machen?
Ja, ja. Ja?
Und dass ich Möglichkeiten kenne, was ich dann tun kann. So, also einfach die Mechanismen selber besser zu verstehen.
Ja, ja.
Und wie oft Frauen im Kurs gesagt haben, wenn ich das vor 30 Jahren gewusst hätte. Weißt du?
Ja.
Also ganz normale Frauen, die kamen ganz normal als Teilnehmerinnen. Die waren jetzt nicht krank oder schwerst belastet oder so. Und trotzdem war das für die wie eine Erhellung, zu hören in dem Kurs, ja, das ist was Alltägliches, das erleben ganz viele Frauen. ganz viele Frauen gehen über die Straßen und denken, oh, abends muss ich Angst haben. Also einfach diese Angstbelastetheit und so weiter. Ja, ja. Oder sie meinten damit, ich habe damals was erlebt. Haben sie im Kurs nicht, wurde das nicht befragt. Ja, ne? Okay. Aber selbst zu wissen, zum Beispiel als junge Frau zum Beispiel einen Übergriff erlebt zu haben und vielleicht das ganze Leben das im Hinterkopf zu haben, ich habe mich damals nicht gewehrt, ich habe das nicht verhindert, das ist mir passiert, warum bin ich da hingegangen? Also diese Selbstbeschuldigung oder auch von außen werden die Opfer ja auch eher beschuldigt. Ne? Hättest du doch dich anders angezogen, wärst du doch da nicht hingegangen. Ne? Wie kannst du da noch abends und so weiter und so weiter. Und dass sie quasi auch nach Jahrzehnten eine Erleichterung mitnehmen aus so einem Kurs, stopp mal, das war nicht meine Schuld. Hm. Ne? Hm, hm. Und so eine Regel, sage ich mal, im Kurs ist auch, dass man so wegkommt von diesem, ich hätte doch das und das machen müssen. Und zu wissen, Moment, in dem Moment konnte ich nichts anderes machen. Hm. Und das gehört auch zur Situation, dass ich da nichts anderes machen konnte. Aber deshalb ist es noch lange nicht meine Schuld. Ja. So. Ja, ne? Ja, ja. Hm. Und das ist so mein Schlüssel, also zu wissen und immer wieder auch zu merken, im Kontakt mit den Frauen zu hören, wie belastend diese Gewalt oder auch traumatisierenden Erlebnisse im Leben das ganze Leben über bleiben können. Und beeinträchtigend sind und vielleicht auch zu Krankheitssymptomen führen, ne, die dann vielleicht mit diesen früheren Erlebnissen gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden können. Ich denke ja, dass das viel weiter geht, die Beeinträchtigung von Gewalterfahrungen, nochmal so dieser Bogen zur Psychiatrie. Ja, ne? Ja. Also wie viele, ich spreche jetzt mal von Frauen, haben, wir wissen es gar nicht, wie viel Gewalterlebnisse gehabt und wie viel hat die heutige psychiatrische Symptomatik, nenne ich das jetzt mal, im Lebenslauf damit zu tun. Mhm. Es gibt ja in der Psychiatrie, so meine ich, ganz wenig gute Gelegenheit, das aufzudröseln oder rückblickend eine gute Atmosphäre zu schaffen, wo man das vielleicht mal loswerden kann, was man alles mit sich rumschleppt. Und mir fiel jetzt nochmal auch nach unserem ersten Gespräch ein, diese Geschichte noch aus der Landeskrankenhaus, habe ich dir erzählt von dieser jungen Frau, die sich nachher suizidiert hat. Ja. Ne? Diagnose Katatonie, Diagnose schwerste Depression, Diagnose Antidepressiva, so viel es ging, oder vielleicht sogar Antipsychotika. Und dann hat sie, es gab ja dann 2, 3 Gespräche, die ich mit ihr führen konnte, wo irgendwie dann auch, vielleicht war das auch ein Gespräch mit ihrem Mann zusammen, wo erzählt wurde, dass es in ihrer Kindheits-Jugendgeschichte irgendwie so eine Trennung von der Mutter gab, oder die Eltern wurden geschieden, waren geschieden, und dass sie irgendwann mal zum Vater gekommen ist. Ne? Das ist mir so im Ohr. Und das war so keine gute Zeit. Irgendwie so. Ne? Und dann habe ich ja erzählt, dass diese Frau immer, also auch in ihrem schwersten Zustand, immer sagte, die konnte ja eigentlich erstmal gar nichts erzählen, die sagte immer nur, ich bin usselig, ich bin usselig, ich bin usselig. Ne? Und dann hin bis zum Suizid, wo sie eigentlich gebessert war, zu Hause, wo ihre Kinder sie gefunden haben. Und wenn ich das mit dem heutigen, späteren Blick angucke, was hat die Frau für eine Geschichte gehabt? Ja, also dieses Selbstbeschuldigende, was ja für Depression auch als typisches Symptomatik angesehen wird, ne? Sich selbst die Schuld zu geben, sich selbst schlecht zu finden. Ich habe das jetzt extra nochmal nachgeguckt, was uselig eigentlich heißt. Ich kannte das Wort damals noch gar nicht so. Das heißt dreckig. Ja, genau. Wenn wir das unter dem Blick angucken heute, einfach mal in Betracht zu ziehen, vielleicht hat dieses Mädchen Missbrauch erlebt über einige Zeit. Durch den Vater, durch vielleicht auch andere Männer dazu. Ne? Und sie fällt in diesen Zustand und ist so ein richtig ausgereiftes psychiatrisches Krankheitsbild. Und es gibt keinen Zugang.
Ja, ja. Klar, ich meine, das passt dann da nicht rein, zumindest nicht in so Akutbereichen, und es ist eher ein Zufall, damals ja sowieso nicht, aber heute auch immer noch eher ein Zufall, an wen man in Anführungszeichen gerät, der vielleicht da so einer Spur nachgeht und dann ja auch entsprechend Hilfemöglichkeiten einfädeln kann, könnte. Ne? Aber das war ja zu der Zeit dann, denke ich mal, ja schon gar nicht also Thema. Es gab keine speziellen Erkenntnisse dazu. Ne?
Ja, und wenn man heute die, wenn man inzwischen, das ist ja jetzt auch schon längere Zeit, wo Konzepte entwickelt wurden zu Traumafolgen, Behandlung von Traumafolgestörungen, Professor Redemann zum Beispiel, ja. Ne? Oder früher die Dr. Olbricht, die so die ersten Stationen für Frauen in der Psychosomatik eingerichtet haben, hat, ne? Weil sie merkte, diese Frauen, die mit schweren psychosomatischen Krankheiten zu uns kommen, die haben oft sehr spezifische Geschichten, wo sie einen sehr geschützten Raum brauchen. Und die hat ja als erste Frauenstation eingerichtet in der Wicker-Klinik damals. Und ich will nur sagen, in diesen Konzepten ist ja, die Grundannahme ist ja, als allererstes braucht es ganz viel Schutz. Es braucht Schutz, es braucht eine gute Umgebung, es braucht Stabilisierung, es braucht erstmal angenommen sein, versorgt werden, Fürsorge. Ne? Und dann kann man irgendwann mal gucken, wie kann man diese Aufregung regulieren, wie kann man umgehen mit Angstzuständen. Und dann kommt vielleicht irgendwann eine Phase, wo man ins Sprechen kommen kann. Können Sie was erzählen, wie es Ihnen geht oder und so weiter. Und wo ist denn in der Psychiatrie dieser Ort, also dieser stabilisierende, beschützende, beschützte Ort, wo man erstmal überhaupt ankommen kann? Das ist für mich so ein Bild. Also erstmal bräuchte es ja einen fürsorglichen Ort. Ambulant oder stationär, wie auch immer. Aber
ich meine, es gibt ja heute schon spezialisiertere therapeutische Einrichtungen. Aber wenn wir von Psychiatrie reden, dann denken wir ja so an dieses Mainstream oder hauptsächlich, also was.
Wo man erstmal hinkommt.
Wo man erstmal reingerät oder hinkommt, ja.
Genau. Und diese, ich sag mal, diese anderen Orte, wo es mit diesem Bewusstsein der Konzepte vielleicht zugeht, das ist ja mit was weiß ich für Wartezeiten.
Ja, ja.
Da muss man ja auch ärztliche Kontakte haben, die genau diesen Weg dann ermöglichen, die daran denken.
Ja.
Diese Einweisungsvorgänge in die Wege zu leiten.
Ja, und es erwartet auch von der betreffenden Menschen natürlich auch eine hohe Bereitschaft, noch in einem aufgeregten oder unklaren, was denn da eigentlich ist, Zustand schon so eine Entscheidung. Ne? Also das ist ja auch was man,
das muss man
Elemente auch in der normalen, einfachen Psychiatrie ja auch einziehen könnte oder zumindest immer parat haben sollte als Hintergrund. Ne?
Ja.
Also ich weiß, dass dieses Thema heutzutage in den letzten, du weißt es bestimmt besser, aber in den letzten 10 Jahren oder vielleicht sogar noch länger deutlich an Fahrt aufgenommen hat, was so die Sensibilisierung angeht, auch in therapeutischen Berufen.
Mhm.
Aber es ist nicht so dieser, ne, wir sprachen ja auch schon mal darüber, jetzt nicht hier mit Mikro, aber ohne Mikro, dass es ja vielleicht auch keine gute Idee ist, sagen wir mal, wenn man sowas spürt von sich, immer dann nur zum Arzt gehen zu können oder zur Ärztin oder am Ende vielleicht sogar in die Psychiatrie, zum Nervenarzt, zum Psychiater gehen muss, zur Psychiaterin, weil vielleicht kommt man dann in ganz andere Fahrwasser mit diesem Problem, als wenn es andere Anlaufstellen gäbe oder die es ja gibt, aber eben mit viel mehr Schwelligkeit, mit viel
höherschwelligkeit.
Ja. Ne?
Ja. Naja, und es ist ja auch oft so, denke ich, dass man gar nicht mit diesem bewussten Thema, wenn man Schwierigkeiten selbst hat oder erkrankt, gar nicht dieses bewusste Thema zu einer Trauma-Gewalt-Erfahrungsvorgeschichte rumläuft, sondern dass man die Beschwerden hat. Also gerade auch zum Beispiel gravierende körperliche Beschwerden, ne? Der ganze Bereich Psychosomatik oder körperliche Erkrankungen, die mit sowas, so einer Vorgeschichte zusammenhängen können. Die Verbindung ist ja gerade eben noch nicht da.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Sondern die muss ja erstmal ermöglicht werden in einer guten im Guten aufgenommen sein, dass man das auseinanderdröselt. Was habe ich hier für Beschwerden? Was hat es vielleicht für eine Geschichte? So, ne? Ja. Das ist ja erstmal ein längerer Weg, bis man da Zugang findet. Ich habe vielleicht noch so ein Thema fällt mir noch ein, da haben wir auch sonst schon mal drüber gesprochen. Das hat mich auch noch mal sehr ernüchtert, als ich hörte, dass im Landeskrankenhaus, in der Landesklinik, ich weiß nicht, wie das heute ist, die Aufnahmestationen, die Akutaufnahmestationen geschlechtsgemischt gemacht wurden. Also zu unserer Zeit, 77, 78, 79, 80, waren die ja getrennt. Ja. Es gab Frauenaufnahme und Männeraufnahme. Und ein paar Jahre später habe ich dann gehört, oh, das ist jetzt modernerweise, das ist jetzt modern gemacht worden, das ist jetzt gemischt geschlechtlich. Wo ich dachte, oh nee, Hilfe.
Ja, das war also seinerzeit tatsächlich ein Fortschritt oder schien ein Fortschritt zu sein. Das war,
ich glaube, bis heute, ich weiß nicht, wie es
ja,
heute
ist. Ja, es gibt nur eine Gegenbewegung schon seit längerem, ich weiß das jetzt hier nur so aus meinem Umfeld, aber dass es wieder Frauenstationen eingerichtet werden. Da haben vor allen Dingen die sind die Konfessionellen gerne drauf angesprungen, weil die natürlich diese Trennung sowieso immer gerne sahen. Aber ich will denen gar nichts Böses unterstellen. Nur da war es dann einfach
auch wieder so. Kann ja auch ein fortschrittliches Denken sein.
Ja, aber will ich nicht unbedingt unterstellen. Aber es war dort einfacher, wieder so einen Rückschritt in Anführungszeichen zu gehen. Und ich kenne einige Patientinnen, Klientinnen, die das sehr dankbar aufgenommen haben und
das
froh
ist
waren
überhaupt,
gezielt
ja,
in diese Klinik.
Ja, es gibt ja zum Beispiel hier eine Suchtklinik in der Umgebung. Fällt mir gerade der Name
für
nicht
Frauen
ein.
Frauen jetzt speziell, oder?
Frauenklinik, speziell für Frauen, ja. Ja, hier im Westerwald. Ist auch von der Caritas als Trägerschaft.
Da glaube ich, scheint es ein bisschen einfacher gewesen zu sein, da ne, das nicht als Rückschritt zu erleben.
Ja.
Ansonsten ist es eher, geht ja der Trend leider eher wieder in diagnosebezogene Stationen hin. Das, ich meine, da kann man auch drüber streiten, ist das gut, ist das nicht gut. Ne? Aber damals war es ja noch sehr undifferenziert, da solche gemischtgeschlechtlichen Stationen. Ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitung, bin ich auf eine Studie gestoßen, die aber auch schon wieder ein bisschen her ist, wo sich zwei Frauen damit beschäftigt haben, welche Auswirkungen eben gemischtgeschlechtliche und Frauenstationen haben, also in Psychiatrien. Ich habe das nicht so ganz explizit mir durchgesehen, aber da gibt es nicht viel, aber da gibt es schon so eine kleine Sensibilisierung für. Ne?
Also wenn ich mir die Frauen vorstelle, damals auf der Frauenakutaufnahme und auch noch, das war ja die Zeit, wo so viele Frauen mir von Vergewaltigungen erzählt hatten, ne, die kommen auf eine gemischtgeschlechtliche Station in ihrem völlig aufgelösten Zustand, wo sie sich auch selber gar nicht so richtig schützen konnten. Total verwirrt darum liefen. Ich will nicht sagen, dass die keine extremen Konflikte mit Frauen vielleicht auch hatten. Das ist ja nicht der Himmel auf einmal, nur weil da lauter Frauen sind. Aber wenn die dann auch noch da ständig konfrontiert sind.
Ja.
Ich habe mich noch so ein bisschen geschichtlich zurückgedacht oder was uns, also vielleicht nochmal so, wie wichtig uns damals war, überhaupt Informationen zu diesen Themen zu bekommen. Ne? Und es gibt ja, also heute ist ja, wie du sagst, das Thema Trauma und so weiter, Traumafolgen ist ja so ein bisschen in aller Munde und wird schon jetzt irgendwie in Manualen abgehandelt und Fragebögen und ist ja schon sehr instrumentalisiert auch. Ne? Muss auch ein kleines Fragezeichen dahinter machen, wie gut das eigentlich sich entwickelt. Aber es ist nochmal spannend zurückzuverfolgen, wie diese ersten öffentlichen Debatten zum Thema Gewalt überhaupt entstanden sind. Das ist nämlich, ist ja, man denkt ja, war das früher kein Thema? Und es kommt jetzt, und die letzte Welle, wo das Thema wurde, kommt aus der Antikriegsbewegung. Also dass speziell in USA während des Vietnamkriegs die Veteranen aufgestanden sind, die ja zum Teil diese schwersten Kriegsfolgen, Traumafolgen erlebt hatten und da weiter jahrelang drinsteckten. Und die haben sich zusammengetan. Also die sind nicht im medizinischen System aufgefangen worden oder in der Psychiatrie, sondern die haben Gruppen gebildet, Antikriegsveteranengruppen und sind dann auch an die Öffentlichkeit gegangen. Also es gibt so einen Film zum Beispiel, da habe ich mal ein Doku gesehen über den Vietnamkrieg, wo die in USA auf Demos in Gruppen zusammen waren und haben ihre Auszeichnungen weggeschmissen. Ist jeder Einzelne vorgetreten, das erste Kreuz so und so, das und das und das, und haben ihre Plaketten weggeschmissen mit lauter Rede. Ne? Und die haben als im Krieg befindliche oder gerade aus dem Krieg gekommene Soldaten Antikriegsaktionen gemacht.
Ja.
Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und nach einer Zeit sind dann Psychiater auf die zugegangen, auf diese Gruppen, und wollten die verstehen. Wo, was ist hier los? Was macht er hier? Können wir das verstehen?
Ja,
so,
ja.
Und das war so in den 70er Jahren. Also noch während des Vietnamkriegs ist diese Bewegung entstanden. Und parallel dazu oder ein bisschen versetzt die Frauenbewegung zum Thema Gewalt. Und da gab es ja, weiß man vielleicht zurückblickend, dass die Frauen zuerst sich auch zu so Gruppen zusammengeschlossen haben. Die feministische, weiß auch nicht, wie sich sowas dann publik machte. Feministinnen aus irgendwelchen Ecken, aus Kunst, aus Politik, aus Frauen einfach, haben Gruppen gebildet und haben dieses Gewaltthema diskutiert. Ist ja, kann man sich rückblickend gar nicht mehr so genau vorstellen. Und sind damit an die Öffentlichkeit gegangen, aber auch nicht aus dem medizinischen System oder Hilfesystem heraus, sondern untereinander.
Ja,
also
ja,
dieser Aufruhr, der aus Gruppen hervorging.
Ja, ja.
Wo sie das erzählen konnten untereinander, was sie erleben, was sie erlebt haben. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, das kann ich wirklich nur empfehlen, Judith Herrmann heißt sie, Narben der Gewalt. Die hat auch dieses ganze geschichtliche Entstehen, sehr, sehr gut beschreibt sie das, dass Frauen, wenn sie vorher eben so Dinge erzählt haben, die wurden ja nur entweder gar nicht gehört oder sie waren Hysterikerinnen, waren bekloppt. Ne?
Aber mir scheint dieses Element, da ist ja wieder so dieser Peer Support, ne? Ist ja so dieser Begriff da, der heute dafür benutzt wird. Und den wir ja auch den ich auch in dem letzten Podcast da mit diesem speziellen Thema moralisch-ethische Verletzung ja nochmal so gefunden habe, der ist ja so, man kann es positiv sehen, da treffen sich die Gruppen, die wissen, wovon sie reden, weil sie eigentlich alle Ähnliches erlebt haben, ob das jetzt die Veteranen sind oder in dem Fall auch vielleicht Frauen, die Gewalterfahrung haben. Und da gibt es bestimmt noch andere Gruppierungen auch. Aber es ist ja auf der anderen Seite, steckt ja da auch die Botschaft drin, es gibt keine der bestehenden Institutionen, denen wir so einfach und leicht vertrauen.
Genau. Weil und auch die Erfahrung zu haben, dass das da nicht gehört wird.
Ja.
Also die Veteranen wurden als verrückt abgestempelt oder im Ersten Weltkrieg, ne, die Kriegszitterer und so weiter wurden ja zum Teil direkt erschossen. Damals gab es ja auch schon diese, Pia Janet hat ja auch schon an echte Traumata gedacht. Und hat das auch veröffentlicht. Also man wusste das damals auch schon.
Ja, ja, ja.
Und
ja.
Es ist wieder verschwunden. Und immer nach Kriegen ist es aufgetaucht. Aber es wurde nicht gehört.
Ja, und ist ja jetzt auch, ich meine, das ist ja schlimm genug, aber interessant genug, dass man doch immer wieder bei diesen Erfahrungen von Krieg oder Militärerfahrungen da landet. Weil das natürlich dann in extremer, verdichteter Form auch Trauma oder solche Erlebnisse auftauchen, unvorstellbare Erlebnisse aus meiner Empfinden, dass das jetzt aktuell auch bei den deutschen Soldaten, Veteranen, die
also auch
noch gar nicht so
Thema.
Lange in diese Kriegsdinge da verwickelt sind, dass die da jetzt genauso mit dem Thema beschäftigt sind. Ja. Und also mich hat das überrascht letztens, dass da Bundeswehr, Krankenhäuser, Psychiatrie und Psychotherapie sich jetzt speziell unter anderem eben auch auf Thesen und Konzepte von Frau Reddemann und Klinik und Leuten bezieht. Da schlackere ich schon mit den Ohren, dass die einerseits so offen sind, diese Bundeswehrmedizin, auf der anderen Seite aber auch, Gott sei Dank, da so dieses Bewusstsein zumindest existiert, ne?
Ja. Naja, und die Themen berühren sich ja auch, das Kriegsthema und das Gewalt gegen Frauen-Thema, das Soldatenthema und das, was Frauen an Gewalt erleben. Ne? Also wenn ich an die Frauen denke, die mir erzählt haben, die waren aus der Kriegsgeneration und Medica Mondiale zum Beispiel, ne? Die Vergewaltigungen im Krieg, wir wissen heute, dass diese Problematiken weitergegeben werden, ne? Dass die Töchter oder Kinder da ihr Paket mitnehmen von dem, was ihre Mütter erlebt haben und so weiter und so weiter. Das hängt einfach total eng zusammen.
Ja, ja, ja. Und, es gibt, und aktuell finde ich auch, das bin ich jetzt im Moment nicht müde, auch immer wieder die Gelegenheit zu nutzen, ja auch die Menschen, die jetzt während der Pandemie, also im Gesundheitswesen arbeiten, die ja auch so einer strukturellen Missachtung, sag ich mal, ausgeliefert waren, weil es kein Material gab, und vor allen Dingen auch immer viel zu wenig fachliches Personal gab. Und das wusste man und weiß man, weil man es eben Profit unterworfen hat in den letzten zwei Jahrzehnten fast. Und da kommt auch nochmal, ich will das nicht mit Kriegserlebnissen vergleichen, aber da kommt ja auch eine massive Gewalterfahrung in ganz anderer Art und Weise noch dazu. Insofern ist dieses Thema ein riesengesellschaftliches Thema im Moment.
Ja.
Ne? Wo ich finde, dass so, was die Psychiatrie mit diesem Thema macht, das haben wir eigentlich jetzt schon vor einer Viertelstunde abgehakt. Da gibt es keine Antwort.
Ob zumindest das überhaupt die Strukturen in der psychiatrischen Versorgung wirklich beeinflusst? Ob die sich beeinflussen lassen von diesen ganzen Themen, die man ja heutzutage wirklich breit kennt. Man weiß es heute, welche Auswirkungen das hat. Also es gibt noch einen Punkt, weiß ich, ob das jetzt noch passt, aber es war ja dann erst 1980 nach langem Vorlauf auch möglich, das in das Diagnosemanual reinzukriegen, posttraumatische Störung. Und war aber ja lange so gedacht, ja, da ist ein schlimmes Ereignis passiert und dann gibt es posttraumatische Störung. Und jetzt im neuen DSM ist zum ersten Mal Komplextraumastörung. Also das heißt, wenn Menschen über längere Zeit immer wieder Gewalt oder traumatisierende Erlebnisse hatten. Das ist ja jetzt neu reingekommen in DSM-5 oder kommt jetzt in ICD-11 wahrscheinlich auch rein. Aber ich meine, das ist jetzt nochmal ein großes Buch aufgeschlagen. Es gibt auch Bessel van der Kolk ist so ein Wissenschaftler, ein ganz wichtiger seit Jahrzehnten, der sehr dafür kämpft, aber es ist nicht gelungen bis jetzt, den Begriff des Entwicklungstrauma einzuführen. Und Entwicklungstrauma ist nochmal was anderes, meiner Ansicht nach, als dieses Komplextrauma. Komplextrauma, jetzt das Neue, ne? Trauma zweiter Ordnung, ist ja so, ja, wenn es viele Ereignisse waren, wenn es mehrere Ereignisse waren. Aber Entwicklungstraumastörung bedeutet all das, was Kinder erleben in ihrer Entwicklung, also in ihrem Aufwachsen, an Childhood Adversity, sagt man, also ungünstige Bedingungen, recht ungünstige Bedingungen, nicht nur Missbrauch, auch Vernachlässigung, auch vielleicht auch ein Stück weit zum Beispiel in Armut zu leben, mit Suchtkranken, mit einer Suchtumgebung zu leben, dass das alles Einflüsse sind, die nicht nur als punktuelle Erlebnisse irgendwie später mal Probleme machen, sondern die praktisch die ganze persönliche Entwicklung des Kindes von Anfang an beeinträchtigen. Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Ja.
Und wo diese Forscher, Forscherinnen nachweisen, sehr, sehr vielfältig inzwischen nachweisen, wie das auch zum Beispiel die Kognitive, die Lernfähigkeit, die Konzentration, also alles, was so ein Kind auf seinem Weg braucht, seine Gefühle zu regulieren, Affektregulation, ne? Also diese ganzen Kinder, die nachher ja vielleicht unruhig sind, aggressiv, oppositionelles Verhalten, da sind wir jetzt wieder bei, wie wird damit umgegangen? Ritalin.
Ja.
Ne? Die Riesen, das sind ja Milliardengeschäfte, ADHS, Behandlung mit Psychopharmaka. Und wo gibt es die Stellen, die dem nachgehen, was die Kinder, warum die so unruhig sind?
Mhm.
Ne? Was die so nervös macht, so ausgeflippt, oppositionell, nicht gut reguliert, bis hin zu vielleicht Kindern, die als geistig behindert nachher gelten und die vielleicht nie eine richtige Umgebung, irgendwie keine gute Gelegenheit hatten, lernen zu können. So, also es ist nochmal ein ganz großes Buch, was man aufschlagen muss eigentlich. Aber das Stichwort Entwicklungstraumastörung hat es bisher nicht geschafft.
Was, um es mal ganz plakativ, ist sicherlich nicht ganz so meine Art, aber wem würdest du das vorwerfen, dass es, wenn man in diesen Kategorien mal denkt, nein, dass es diese Entwicklungsgewalt, sage ich jetzt mal, gibt? Also ist das sind ja
Gewalt
einerseits gesellschaftliche
oder auch
Bedingungen.
Gewalt oder auch vernachlässigende Lebenssituationen.
Ja,
ne?
Ja, aber das
also
sind
zurückgestufte, ja, nicht gewaltige, nur
gewalttätige Mechanismen.
Gewaltvoll
sozusagen.
Im Sinne von keine förderliche Umgebung zu haben.
Also
es gibt so ein paar Stellen in diesen Büchern, auch von Van der Kolk, der das ja sehr gut nachweist. Das Buch heißt Verkörperter Schrecken. Ganz besonderes Buch.
Also wir werden sicherlich eine Literaturliste auch in den Blog stellen.
Ja, auf jeden Fall. Und er sagt an manchen Stellen, wenn man sich das wirklich vor Augen führen würde, was in unserer Gesellschaft eigentlich da passiert, also wie viele persönliche Entwicklungen total beeinträchtigt sind und in wie vielen Aufwachsensumgebungen Gewalt oder Mangel oder Vernachlässigung passiert, dann müsste es einen riesen Aufruhr geben. Das stellt so viel in Frage von unseren Lebensbedingungen. Ich glaube, dass, wie auch immer, bedacht oder nicht bedacht, man will da nicht dran. Also die Gesellschaft eigentlich auch. Da müsste man so viel umdenken und Also die haben zum Beispiel nachgewiesen, und in Deutschland zum Beispiel habe ich einen Artikel von Streeck Fischer, dass Jugendliche, die so im Hilfesystem landen, dass die oft 6, 7, 8 verschiedene Diagnosen kriegen. Ne? Am allerliebsten Borderline-Störung. Und wenn wir jetzt Borderline-Störung auseinanderpflücken, was da eigentlich passiert, ne? Dysregulation, nicht gut reguliert, Aggressionsausbrüche, schwankende Beziehungen, kein Vertrauen in Beziehungen haben zu können, auszuflippen, sich zurückzuziehen, suizidgefährdet zu sein.
Spricht für sich.
Spricht für sich, ja. Und wenn man diese Diagnose der Entwicklungstraumastörung ernst nehmen würde, dann bräuchte man nicht 8 verschiedene Diagnosen. Die kriegen das oft in ihrer Diagnosenbiografie, sage ich mal. Ne? Ja. Kriegen die lauter verschiedene Diagnosen, die alle jetzt nicht besonders zielführend sind oder den Moment aufnehmen, aber die Gesamtzusammenhänge werden nicht erfasst.
Ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die mir so einen Zettel mitgebracht hat, welche Diagnose sollen wir jetzt hier nehmen. Ne? Und es war wirklich so, dass sie aus ihren Gutachtungen und Begutachtungen und alles Mögliche und ein bisschen rauskam man dann immer nur mit der Frage, wie würden Sie denn so Ihre Schwierigkeiten oder wie würden Sie Ihre Situation denn beschreiben? Wie nennen Sie das denn, was die anderen Borderline oder sonst wie nennen? Wie nennen Sie das? Und da kamen immer verblüffende Antworten, sehr praktische Antworten, manchmal sehr mystische, sehr, aber man konnte damit diesem Bild, was dann kam, oft deutlich mehr anfangen als mit irgendeinem dieser Diagnosen. Ne?
Ja.
Das fand ich immer sehr beeindruckend, dass jeder, wir haben jedem diese Frage gestellt, wie würden Sie denn selber Ihre Schwierigkeiten oder die andere so und so nennen, benennen, haben wir immer schon für so ein Krisenpapier auch am Anfang schon abgefragt. Und es gab niemanden, der sagen konnte, weiß ich jetzt nicht. Die hatten alle eine eigene Beschreibung, alle eine eigene Begrifflichkeit dafür auch. Ne?
Ja.
Und nicht immer, also schon auch so mit Leid verbunden, war jetzt nicht so eine befreiende Formulierung, aber es war schon nicht immer sehr beeindruckend. Aber gut, das ist so dieses
Thema. Ja, und
Thema.
Es gibt ja auch dieses andere verrückte Phänomen, dass Leute, habe jetzt so ein paar jüngere, gut 20er, dass die auch schon als Eintrittskarte sagen, ich bin Borderline. Ne? Also die sich genau diese Diagnose, Reise da, die haben so oft gehört, ich bin Borderline. Das ist schon die Identität, ich bin Borderline. Und dann sind ja so viele Türen verschlossen, überhaupt nochmal genau die Frage, die du sagst, wie würden Sie es denn nennen? Was wäre denn gut? Was fänden Sie denn gut für sich? Genau. Einfach mal überlegen. So. Ne?
Ja. Ja.
Aber das mir ist, ich weiß nicht diese Hintergründe, weshalb diese Diagnose Entwicklungstrauma, es ist jetzt so ein bisschen abgebogen durch diese Diagnose Komplextrauma.
Ja.
Aber, also das heißt mehrere länger andauernde Erfahrungen, aber das, was wirklich die kindliche Entwicklung angeht, die Störung der Entwicklung als eigenes Phänomen, das nochmal anzugucken, das ist, so wurde es nicht genannt.
Naja, aber es ist möglicherweise ja schon die Antwort, die wir gegeben haben, ne? Dass ja. es einfach gesellschaftlich zu brisant ist, sich da mal genauer hinzugucken, weil viel mehr Unzulänglichkeiten und schwarze Löcher ja. sich auftun würden. Das erinnert mich immer an die Diskussion um die Klimaverschmutzung. Wenn man da jetzt bitte schön genau hinguckt, dann wachsen da Konsequenzen draus. Mhm. Ne? Das wird uns alle treffen. Ne? Das kann man nicht delegieren. Also das ist so habe ich bis zu einem gewissen Punkt auch Verständnis, dass man da abwehrt. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man da nicht einfach weggucken kann. Und
Naja, und man müsste dieses Familien- und Jugendhilfesystem, das müsste ja einen ganz anderen Stellenwert bekommen.
Klar.
Das kann ist nicht, das sind wirklich ganz breite soziale Problematiken.
Das finde ich schon. Aber gut, das ist ein Riesenthema, was die Eintrittskarten, was die Eintrittskarte Diagnose oft angeht, um in eins der Hilfesysteme hier bei uns jedenfalls in der Republik reinzukommen. Wir haben sowohl über viele Systemschwächen gesprochen.
Und Erkenntnisstärken.
Erkenntnisstärken. Erkenntnisstärken.
Erkenntnisgewinne.
Erkenntnisgewinne. Im Laufe der Jahrzehnte. Gesprochen. Trotzdem so eine Frage zum Schluss. Was wäre für dich denn ja, eine tolle Idee, ein tolles Gefühl, wenn sich, sagen wir mal, die Möglichkeiten, die Hilfesysteme haben, was müssten die visionärerweise denn am besten aufweisen? Was wäre denn gut, wenn was da passieren könnte, müsste, dürfte, sollte? Was müsste denn grundsätzlich anders sein?
Also das ist jetzt wirklich eine schwere Frage. Wenn ich so einen Bogen mal versucht, zwischen unserem Anfang mit Psychiatrie, im inneren Sinn Psychiatrie-Erfahrung und dann diese ganze Gewalt-, Selbstverteidigungsdiskussion, Traumafolgen, Sichtweisen. Ich sage jetzt mal so ein ganz einfaches Stichwort, nämlich sich dran zu richten, das Thema Selbstbestimmung zu ermöglichen. Also ich bin auch immer sehr dabei, was Professor Redemann formuliert und findet und auch tollerweise veröffentlicht. Er hat jetzt vor einiger Zeit ein Buch rausgegeben, wo es um die Würde geht. Das ist ihr Stichwort. Und wo sie auch nochmal extra darauf hinweist, auch gerade in der Psychotherapie, die Würde der Person, die kommt. Das hat ja auch viel damit zu tun, ihre eigene wirklich Selbstbestimmung immer wieder zu beschützen oder zu berücksichtigen. Und ich glaube, wenn man das wirklich mal ernst nimmt, diesen Gedanken, dann würde sich in den möglichen Institutionen oder wo auch immer, würde sich ganz viel hinterfragen lassen oder neu finden lassen. Wenn man das wirklich ernst nimmt, sagen, was ist Ihnen denn wichtig? Was stellen Sie sich denn vor? Wie ist das jetzt hier? Wir haben jetzt eine Viertelstunde gesprochen. Wie ist das für Sie hier, wie wir das machen oder wie ich das mache? Wir unterbrechen mal, sagen Sie mal, wie es für Sie ist. Ich höre das so. Ne? Wir hatten letztens noch eine Veranstaltung mit ihr gemacht, oder wo sie sagt, das ist aus einem Buch von ihr, wo sie sagt, Trauma first. Und dann habe ich gedacht, was meint sie jetzt? Ne? Sie meint doch nicht Trauma aufdecken, rausfinden, was los war, das meint sie ja gerade gar nicht. Ja, sondern das, was in diesem Konzept, was sehr von ihr maßgeblich gemacht wurde, ist ja erstmal einfach stabilisieren, erstmal annehmen, erstmal aufnehmen, erstmal Fürsorge, erstmal Schutz. So, ne? Und man kann ja nicht immer wissen, ist da Gewalt ein Thema in dieser Vorgeschichte? Ja, ist Traumatisierung ein Thema? Aber ich verstehe Ihren Satz so, Trauma first könnte bedeuten, dass ich als Behandlung, Beratung und so weiter, dass ich immer damit rechne, dass jemand traumatisierende Vorgeschichte hat. Und ich muss das nicht rausfinden.
Ach so. Ja.
Aber, so interpretiere ich sie, die Bedingungen müssen so sein, dass ein Mensch mit traumatisierender Erfahrung sich da gut fühlt.
Ja.
Das ist das Wichtige. Und in diesem Gutfühlen gehört ganz viel Selbstbestimmtheit zu ermöglichen.
Ja.
So, das ist eigentlich simpel. Und ich muss nicht Detektivin sein, um rauszufinden, hat der jetzt eine Traumageschichte. Für alle, die kommen, ist eine Umgebung gut, die solche Bedürfnisse berücksichtigt. Gehört zu werden, geschützt zu sein in einer Krise, freie Wahl immer mal wieder zu haben, wie soll es weitergehen. Ist für alle gut.
Ja, es geht darum, so ein Milieu, so eine Atmosphäre.
Ja, die sich bewusst ist, was braucht man, wenn man schwer verstört ist, was braucht man da?
Ja.
Und darum rum müssten sich die Hilfesysteme organisieren, dass sie das ermöglichen, ist jetzt utopisch, aber...
Gibt's was ja viel auch über deine berufliche Biografie, und es gibt ja vielleicht gar nicht die berufliche Biografie, sondern es ist immer die Biografie.
Genau.
Ne? Also gibt es da was, wo du sagst, das will ich jetzt schon noch mal hier anbringen? Oder ist gut so?
Es ist gut so. Und was mir einfällt, was natürlich gesagt werden müsste, ist, ich finde das ganz toll, dass du diesen Podcast machst. Und ich bin ja jetzt vor kurzem in den sogenannten Ruhestand, also teilweise, manches mache ich ja noch beruflich weiter. Aber das war jetzt so ein sehr guter Moment, zurückzugucken. Und dieses Puzzle dieser etwas verrückten Berufsbiografie, die nicht so ganz geradlinig und so weiter war oder ist, Gelegenheit zu kriegen, das so ein bisschen zusammenzusetzen und dann zu merken, es hängt doch alles sehr zusammen.
Ja.
Es ist nicht einfach nur Abbrüche und wieder ganz woanders anfangen, sondern es hängt alles ziemlich gut zusammen. Und da kann ich nur sagen, Dankeschön
für
die Gelegenheit.
Ja, danke dir. Du weißt, dass mein Podcast hier ja immer auch was mit Musik zu tun hat.
Oh,
und ich
weiß
auch, dass Musik für dich auch immer ein Thema ist und war.
Musik,
deshalb so eine ganz, ganz, ganz banale Frage. Gibt es Musik, die im Moment dich beschäftigt oder immer beschäftigt?
Also tatsächlich habe ich Musik sehr gerne, sage ich jetzt mal. Verschiedene Episoden, Etappen. Als ich die Frage gehört habe da von dir, da ist mir als allererstes ein Lied eingefallen. Also erstens mal vorneweg gestellt, in den Kursen gibt es auch immer schön viel Musik.
Ja.
In den Kursen wird auch gerannt und getanzt und auch ältere Frauen finden sich auf einmal boxend und tanzend wieder und wundern sich über sich selber. Mhm. Also Musik hat einen riesen Effekt, weil sich mit diesen schweren Themen zu beschäftigen, braucht ja immer noch einen anderen Part. Von Spielen, Tanzen, Rennen, Springen, Lachen. Sonst ist es nicht gut. Und was ich seit Jahrzehnten, jetzt mache das ja schon über 30 Jahre, immer mich dran gehalten hat, immer Musik von Frauen.
Aha.
Ich spiele in den Kursen nur Musik von Frauen. Nicht nur, sondern ausschließlich. Das erste Lied, was mir einfiel, war dieser Song von Susan Vega, Luca. Kennst du?
Ja.
Und dann habe ich weiter überlegt und so weiter, aber wer mir noch einfiel, vielleicht weiß nicht, ob der Bernd sich mit ihr beschäftigen kann, Sinéad O'Connor.
Ja?
Ja.
Mhm.
Also die haben wir immer wieder total viel gespielt und die hat auch, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte zu unseren Themen. Und die hat ja sowas ganz Wütendes auch und sowas ganz Freches und sowas ganz Kraftvolles. So. Und da habe ich zwei Lieder rausgesucht, die ich dann jetzt in den letzten Tagen auch sehr oft gehört habe. Und zwar gibt es diese Platte The Lion and the Cobra.
Ja, ja.
Und da gibt es das Lied Mandinka. Mhm. Und das zweite Lied, was mir noch einfiel, war Troy. T-R-O-Y.
Mhm.
Und so aktuell, wen ich da auch noch höre, ist Ayo. Die hat zum Beispiel so ein Lied, Get Out of My Way, Ayo, A-Y-O. Aber ich glaube, nach unserem Gespräch fände ich es toll, wenn der noch ein bisschen Sinéad O'Connor ausgraben würde.
Das überrascht mich ja. Ich hatte ja gedacht, du würdest hier Patti Smith nennen, aber
auch gut.
Immer nicht, wie man so, man hat
oder
manchmal
Sean Baez.
Ja, oder so, aber du hast ja auch irgendwie, man hat immer auch unterschiedliche Phasen, wo man, geht mir jedenfalls so.
Ja, ja, man hat unterschiedliche Phasen und ich habe so ein bisschen geschürft in diesen Abenden, wo wir dann unsere Feste gemacht haben, den International Feminist Summer Camps. Hat eine große Rolle gespielt, zu tanzen und zu schreien und zu singen.
Ja, Maria, mir bleibt jetzt hier wirklich am Ende unseres Gesprächs, unseres langen Gesprächs, wirklich nur übrig, mich ganz herzlich zu bedanken. Auch wenn wir uns lange kennen und oft über diese Themen und immer mal wieder reden, aber ist mir selber auch dieser Lebenszusammenhang, um es mal so zu formulieren, eigentlich nie so bewusst geworden und gewesen. Ich möchte dir da sehr herzlich für danken, weil ich das nicht selbstverständlich und teilweise auch ungewöhnlich finde, dass man darüber so redet.
Ja.
So, ne? Und
das auch ist eine tolle Gelegenheit.
Und das auch natürlich Hörerinnen, bleibe ich jetzt mal bei Hörerinnen, auch zugänglich macht, weil ich glaube, dass da genug Botschaften und Erkenntnisse drin sind, die auch andere mit Sicherheit inspirieren. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Das bereichert hier natürlich so einen Themenschwerpunkt, wie ich ihn habe, auch. Und ja, vielen Dank.
Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht oder war auch ein bisschen aufregend.
Okay, danke.
Hi Bernd.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Diesmal besonders alle Klosterschülerinnen. Wenn eine Gesprächspartnerin eine Anregung liefert, hilft das natürlich, ein Thema zu finden. Von daher gern ein paar Worte zu Sinead O'Connor. Obwohl, ein paar Worte werden bei ihr kaum ausreichen. Ich versuch's trotzdem. Ihr größter kommerzieller Erfolg war vermutlich das Prince-Cover »Nothing Compares to You«. Ein Song, der nach seinem Erscheinen 1990 sicherlich auch durch den massiven Einsatz des Videos bei MTV zu einem gigantischen Hit wurde. Sinead O'Connor wurde 1966 in Irland geboren und lebte nach der Trennung ihrer Eltern bei der Mutter. Damals wurden Kinder aus gescheiterten Ehen in Irland in der Regel der Mutter zugesprochen. Ehescheidungen gab es noch nicht. 1979 zog Sinead bei ihrer Mutter aus und zum Vater. Der Vater und seine Frau fühlten sich von der Situation überfordert und schickten Sinead ins Internat der Sisters of Our Lady of Charity. In ihrer Autobiografie schrieb sie später, dass sie hier von Geistlichen missbraucht worden sei. Nachdem sie das Internat verlassen hatte, begann sie ein Gesangs- und Klavierstudium. Ihre erste Platte, The Lion and the Cobra, brachte ihr einige Aufmerksamkeit ein. Herausragend ihre erste Single. Schon auf ihrem zweiten Album fand sich dann der Mega-Hit Nothing Compares to You. Bei einem Auftritt in der US-Show Saturday Night Live zerriss sie ein Bild des Papstes Johannes Pauls II. Angeblich stand dieses Foto im Schlafzimmer ihrer Mutter, von der Sinead O'Connor während ihrer Kindheit auch immer wieder missbraucht worden sein soll. In der Show singt sie den Song War und ersetzt im Text den Begriff Racism durch Child Abuse, also Kindsmissbrauch. Erst Jahre später beginnt die katholische Kirche, sich mit diesem Problem intensiver auseinanderzusetzen. In den folgenden Jahren spielt Sinead O'Connor in einigen Filmen mit, veröffentlicht weiterhin Alben und lässt sich nach kurzem Studium 1996 zur Priesterin der orthodox-katholischen und apostolischen Kirche von Irland weihen. Später erklärt sie, homosexuell zu sein. Diese Aussage korrigiert sie kurz darauf und sagt, sie sei bi und heterosexuell. Sie veröffentlicht ein Album mit irischen Folksongs und arbeitet mit Massive Attack zusammen. 2003 verkündet sie zum ersten Mal ihren Ausstieg aus dem Musikgeschäft und will in Zukunft als Religionslehrerin arbeiten. 2005 veröffentlicht sie ein Album mit den Reggae-Musikern Sly Dunbar und Robbie Shakespeare. 2007 folgt ein Album mit Songs, die sich auf das Alte Testament beziehen. Im selben Jahr wird sie nach einem vermutlichen Suizidversuch gerettet und verbringt einige Zeit in einer Klinik. Danach ändert sie mehrfach ihren Namen, um sich vom Fluch ihrer Eltern zu befreien. Schließlich tritt sie zum Islam über und ändert wiederum ihren Namen, diesmal in Shuhada Sadakat. 2021 veröffentlicht sie ihre Autobiografie Rememberings. Das Buch wird allgemein gelobt, sowohl wegen der literarischen Qualität als auch wegen der Schonungslosigkeit sich selbst und dem Musikbusiness gegenüber. Es sei streckenweise schwer zu verkraften, habe aber auch sehr unterhaltsame Passagen, schreibt der Guardian. Sie schildert nicht nur ihre Kindheit, während der sie alles gestohlen hat, was nicht nied- und nagelfest war, was sie von ihrer Mutter gelernt hatte, die in der Kirche Geld vom Kollekteteller stahl, sondern beschreibt auch die Geschichte einer unbotmäßigen jungen Frau, die sich im Musikbusiness gegen die Wünsche und Ratschläge ihrer Manager durchsetzt und Erfolg hat. Kurz nach der Veröffentlichung des Buches kündigt Sinead an, sich ein Jahr aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen und ein Trauma- und Suchtprogramm zu absolvieren. 2022 soll ihr letztes Album erscheinen. Danach wolle sie nur noch fürs Fernsehen arbeiten. Sinead O'Connor war 4-mal verheiratet und ist Mutter von 3 Söhnen und einer Tochter. Vor kurzem wurde angekündigt, dass Sinead O'Connor, einer der Headliner des Festivals Islands All Together Now, im Jahr 2022 sein wird. Das waren die kurzen Worte zu einer turbulenten Lebens- und vermutlich auch Leidensgeschichte. Wahrscheinlich könnte man auch sagen, ihr größter Hit wäre über sie geschrieben worden. Der Titel wäre auf jeden Fall treffend. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take.
Thank you.
Ja, ich sag gar nichts mehr. Nothing. Bye bye.